Es geht wieder weiter auf dieser Linie, dass Gott genug ist, dass er ausreicht. Und ich möchte über Gott sprechen, der unser Seelsorge ist, der uns in unseren Sorgen beisteht, der uns auch in unseren Sorgen versteht, der uns liebt und uns darin hilft. Und als Text möchte ich nehmen Lukas Kapitel 2, wenn ihr bitte aufschlagt, die Verse 21 bis 32. Lukas Kapitel 2 und Vers 21. Das ist die Geschichte, wo der Simeon, das Baby, Gott, Mensch geworden, Jesus im Tempel sieht. Lukas 2, 21, und als 8 Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleibe empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteldauben oder 2 junge Dauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesu hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm er es in seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Hier gäbe es viel zu sagen zu diesem Abschnitt. Ich möchte aber eines besonders herausgreifen. Und zwar, Simeon wartete auf den Messias, und der Messias wird hier genannt der Trost Israels. Im Vers 25: Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels. Es gibt ja sehr viele Namen für den Messias, den Yeshua HaMashiach, Jesus Christus. Wir haben 285 messianische Titel in unserer Bibel. Und einer von den 285 ist der Trost Israels. Und dieser Trost Israels, warum ist er der Tröster? Er wird vorhergesagt, unter anderem in Jesaja, Jesaja, die Stelle schnell anschauen. Man muss aufschlagen, dann findet es sowieso irgendwo weiter hinten. Jesaja 61 und Vers 1 und 2. Da wird der Trost Israels vorausgesagt, er wird verkündet vom Propheten Jesaja, ungefähr 700 Jahre bevor es geschah. Da lesen wir Jesaja 61, Vers 1: Der Geist des Herrn, Herrn, ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, wozu? Den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, und Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden. Das ist der Trost Israels. Er wird den Elenden frohe Botschaft bringen, das ist ein Trost. Er wird verbinden die, die ein gebrochenes Herz haben, das ist ein Trost. Und er wird die befreien, die gefangen sind, in sich selbst, in der Welt, in Sünde, in Krankheit. Übrigens, es ist hochinteressant, dieser Vers, Jesaja 61, Vers 1 und 2, ist zitiert in Lukas Kapitel 4. Behaltet euren Finger hier im Jesaja 60, ich möchte euch eins zeigen, das ist nur nebenbei. In Lukas 4 und Vers 18 zitiert Lukas diesen Vers. Lesen wir den nochmal durch. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Punkt. Geht zurück zum Jesaja 61. Und im Vers 2, der erste Vers ist vollkommen zitiert im Lukas. Und im Vers 2 lesen wir im Jesaja, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Im Lukas war hier ein Punkt, aber hier nicht. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Warum hat Lukas hier einen Punkt gemacht? Weil die Rache noch aussteht. Jesus kam als Messias in diese Welt, nicht um Rache zu üben, sondern um das Gnadenjahr auszurufen. Die Rache kommt noch. Und das ist, wenn Jesus Christus wiederkommt als Richter dieser Welt. Wisst ihr, was mich fasziniert, je mehr ich die Bibel studiere? Jedes Wort, jeder Punkt ist vom Heiligen Geist inspiriert. Da ist kein Strichlein, kein Beistrich, der umsonst da ist, denn der Heilige Geist vergeudet nicht mal einen Punkt. Und wenn man das Wort sieht, dann ist man überwältigt von der Integrität, von der Wahrhaftigkeit des Wortes. Aber das nur nebenbei. Der Titel, den Simeon, den Jesus gibt, ist der Trost Israels. Und wisst ihr, dieser Name gefällt mir mehr und mehr, je mehr ich darüber nachdenke. Jesus Christus ist nämlich der Trost, in der heutigen Sprache würden wir sagen, der Seelsorger. Er ist der Seelsorger. Das ist sein Name. Schlag auf Jesaja Kapitel 9, Vers 6. Da haben wir diesen Namen erwähnt. Jesaja 9, Vers 6. Lesen wir 5 und 6 Verse, die wir alle fast auswendig kennen, weil wir es jedes Mal zu Weihnachten vorlesen. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das ist okay, Kind geboren, Sohn gegeben, kann ich mithalten, auch als Jude. Ich bin zwar keiner, aber wenn ich Jude wäre, kein Problem. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, okay. Man nennt seinen Namen wunderbar, okay. Übrigens, hier ist ein Beistrich. In deiner Bibel steht vielleicht wunderbarer Ratgeber, das stimmt aber nicht. Im Original steht, zumindest in den ältesten Handschriften, wunderbar, Beistrich. Ratgeber, Beistrich. Starker Gott, Beistrich. Vater der Ewigkeit, Beistrich. Fürst des Friedens. Was ist sein Name? Sein Name ist wunderbar. Sein Name ist Ratgeber, Seelsorger. Das ist sein Name. So heißt Jesus. Er heißt Seelsorger. Bis hierher will ein Jude auch noch mithalten. Beim nächsten hat er ein Problem. Starker Gott. Ein Sohn ist uns gegeben und der heißt starker Gott. Hier sehen wir die Dreieinigkeit. wie Jesaja mit der Dreieinigkeit spielt, durch den Heiligen Geist. Aber, wisst ihr, ich habe früher, als ich noch ein jüngerer Christ war, sehr viel auf Menschen aufgeschaut. Und es gab einige Gottesmänner oder Gottesfrauen, die ich über alles geachtet habe, auch noch tue, aber auf eine andere Art und Weise. Was mich dann zuerst tief verletzt hat und dann ernüchtert hat, ist, dass jeder dieser großen Gottesmänner, egal wie viele Bücher er geschrieben hat, einige von denen habe ich persönlich kennengelernt in der Zwischenzeit, sie alle, nachdem ich sie persönlich kennengelernt habe, haben mich enttäuscht. Ich habe mir geglaubt, so wie sie Bücher schreiben, so wie sie predigen, bei denen muss alles gut laufen. Aber dann kommst du in ihren Haushalt, die Kinder schreien genauso, der Boden muss auch gesaugt werden und er hat sogar einen Streit mit seiner Frau. Das siehst du im Buch nicht, auch auf der Kanzel nicht. Und so hat es mich zuerst ernüchtert und dann auch enttäuscht, weil ich hatte keine Vorbilder mehr, wo ich wirklich gedacht hätte, der hat's beisammen. Und so schwer das am Anfang war, so heilend wurde es für mich. Denn ich habe mehr und mehr gelernt, meinen Seelsorger nicht in Menschen zu suchen, sondern im Seelsorger. Das ist sein Name in Jesus. Auf ganz reale, praktische Art und Weise ist er in dem Maße, in dem mich Menschen enttäuscht haben. Das lag jetzt nicht an den Menschen, die haben nichts falsch gemacht. Sie haben nur nicht meinen Erwartungen entsprochen. Das war das Problem. Aber je weniger die meine Erwartungen entsprochen haben, desto mehr hat es meinen Blick hingewandt auf den Seelsorger, auf Jesus. Und ich bin sehr dankbar für dieses Erlebnis, für diese Erlebnisse. Denn er wurde mehr und mehr zu meinem wahren Seelsorger. Und ich gehe nicht mehr in erster Linie zu Menschen mit meinen Anliegen, sondern ich gehe in erster Linie zu meinem Herrn Jesus. Und das Schöne ist, er hat mich noch nie enttäuscht, er hat mir noch nie einen falschen Rat gegeben. Hiob, dem ging es auch nicht ganz gut. Der hatte eine ziemlich harte Zeit, zumindest für eine Zeit lang. Und da kamen ein paar Freunde zu ihm, die haben es sehr gut gemeint. Aber für 37,5 Kapitel haben sie nur Blödsinn geredet. Und lesen wir, schlagen wir mal auf Hiob Kapitel 16. Und da sagt Hiob, und mir gefällt das irgendwie, weil diese drei Freunde haben es ja gut gemeint. Aber sie waren Menschen. Sie haben auch nicht alles ganz verstanden gehabt, so wie wir es beurteilen können. Aber im Hiob 16, Vers 1, da sagt, und Hiob antwortete und sagte, ich habe so etwas nun viel gehört, mühsame Tröster seid ihr alle. Mühsame Tröster sind Menschen oftmals. So dankbar ich bin für Menschen, die mich trösten, missversteht mich jetzt nicht. Gott kann dich auch trösten durch Menschen. Natürlich. Aber der Mensch an sich ist ein mühsamer Tröster. Der Name Jesus ist der Tröster Israels und auch der Nationen, wie wir in diesem Bibeltext lesen. Nun, wie tröstet uns Gott? Wir sprechen ja in diesen Tagen über Sorgen, über Zweifel, über unsere Zukunft, über die Verlässlichkeit Gottes. Ist er wirklich verlässlich, auch in meinem Leben? Mir gefällt immer Abraham. Immer Abraham, was Gott von Abraham verlangt hat, ist allerhand. Da ist er irgendwo zuerst in Ur und in Chaldea. Und da hört er eine Stimme und sagt, Abraham, zieh aus, nimm alles mit, was du hast, deine Frau und so weiter, und geh in ein Land, das du nicht kennst. Weißt du, heute lesen wir das so, ja, sicher, der ist nach Kanaan gegangen. Der wusste nicht mal, dass es Kanaan gibt. Der ist irgendwo hingegangen, wo er nicht wusste, wohin. Und alles, was er hatte, ist eine Stimme Gottes. Und ich glaube schon, es gibt einen Film, da gibt es so über Abraham, kennt ihr den? Ich glaube, es ist sehr gut gemacht, ist der. Meine Frau mit ihrer Gebetsgruppe hat ihn angeschaut, haben ihn auch angeschaut. sehr gut gemacht, auch wo Abraham gezweifelt hat. Und ich bin sicher, Abraham hat oft gezweifelt. Man, der hatte Diener mit sich. Das Erste, was er an Kanaan ankam, war eine Hungersnot. Wunderbar, das gelobte Land, hier hat mich Gott hergebracht. Und es ging nicht sehr gut weiter, wenn du die Geschichte Abraham liest. Er ist sofort nach Ägypten. Da hat er an der Grenze gesagt, dass meine Frau ist als meine Schwester, weil er hatte Angst, sonst wird er umgebracht. Wie schade. Netter Ehemann, gell? Übrigens, wisst ihr, was ich festgestellt habe? In der Bibel haben wir kein einziges gutes Beispiel an Ehe. Nicht mal eins. Was wir unter christlicher perfekter Ehe verstehen, gibt es keins. Bitte? Die Rebekka hat ihren Sohn befohlen, den Vater zu belügen. Ist äußerst nett. Ruth und Boas. Ja. Boas hätte sie nicht heiraten sollen. Sie war Moabiterin, bis ins 10. Glied verflucht. So kann man es nennen. Ich möchte euch nur sagen, du findest kein gutes Beispiel in der Bibel. Aber es ist tröstlich. Wir brauchen keine. Gott möchte auch nicht, dass du perfekt bist. Er möchte nur, dass du dich ihm zur Verfügung stellst. Mit deiner Schwäche. Und Abraham, der dann nach Ägypten ging und so weiter, all das mitgemacht hat. Gott hat ihm versprochen, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Jetzt war er 86, noch nichts war, dann hatte mal Gott nachgeholfen, Ismael erzeugt. Wir helfen ja immer Gott, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß. Und dann war er 100 Jahre alt, so gut wie tot, schreibt die Bibel. Sarah 90. Und dann kam der einzige Sohn, wie er genannt wird, nämlich der eine Sohn von Gott. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Sand am Meer, Sterne am Himmel. 100 Jahre, ein Sohn. Und dann ist der Teenager, oder wie alt immer er war, jetzt sagt Gott, ich möchte, dass du den umbringst. Ich glaube, Abraham, der hat was mitgemacht. Und alles, was er hatte, war das Wort Gottes. Und wisst ihr, was da schön war? Gott wusste, Abraham braucht Trost. Sonst wird es ihm zu viel. Und wisst ihr, wie ihr Abraham tröstet? Im 1. Mose 22, nachdem Abraham wieder, er war gehorsam, er musste Isaak natürlich nicht opfern. Gott verlangt nicht, unsere Kinder zu opfern, er verlangt unseren Gehorsam. 1. Mose 22. Und im Vers 15, nachdem das am Berg da geschehen ist, und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen, Singular, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und wisst ihr, was mir hier gefällt im Vers 16? Und er sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr. Im 1. Mose Kapitel 12 gibt Gott Abraham sein Wort. Wir lesen, Gott sprach zu Abraham, ich werde dir Nachkommen geben, so zahlreich wie der Sand am Meer, Sterne am Himmel. Und hier gibt Gott dem Abraham nicht nur sein Wort, sondern Gott verbürgt sich mit seinem eigenen Charakter. Er schwört bei sich selbst. Denn Gott wusste, Abraham braucht das jetzt. Er braucht meine ganze und vollständige Zusage. Man möchte meinen, das Wort Gottes müsste eigentlich genügen. Aber Gott geht noch weiter und gibt über sein Wort hinaus, bürgt mit seinem Charakter. Es ist auch, wir müssen, wenn wir die Bibel lesen, uns immer bewusst sein, wenn wir zum Beispiel Abraham lesen oder Elia oder die großen Vorfahren da glauben wir immer, die waren in einer gewissen geistlichen Sphäre, in der wir nicht sind. Im Jakobus Kapitel 5, braucht nicht aufschlagen, aber ich lese es euch vor. Erinnert euch an diesen Vers. Da sagt Jakobus 5, Vers 17, Elia zum Beispiel ist Himmel gefahren mit Wagen, das machen wir auch nicht jeden Tag und so, das wäre etwas Besonderes. Aber da sagt er, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Vergesst das bitte nie, wenn ihr über Menschen wie Abraham, Elia und so weiter, David lesen. Das waren Menschen wie du und ich. Mit allen Zweifeln, mit allen Nöten, mit allen Ängsten, wie wir sie auch haben. Mit den gleichen Gemütsbewegungen, wie auch wir. Und wir haben dasselbe Versprechen wie Abraham, wie Elia, wie David. Hat sich nichts verändert. Und schlagt auf Hebräer Kapitel 6. Wer den letzten Rundbrief gelesen hat, da habe ich in kurzen Worten versucht, das zu sagen, was ich jetzt sagen möchte. Hebräer Kapitel 6, Vers 13. Gott hat sich nicht nur Abraham mit seinem Charakter verbürgt, sondern auch dir und mir. Hebräer 6 und Vers 13. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst. Hier haben wir, da ist die Geschichte wieder aufgegriffen, weil er bei keinem größeren schwören konnte und sprach, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung. Denn die Menschen schwören bei einem Größeren und der Eid ist ihnen zur Bestätigung ein Ende alles Widerspruchs. Wozu ist ein Eid? Damit aller Widerspruch beendet wird. Dazu gibt man einen Eid. Let's lesen Vers 17. Deshalb hat sich Gott, da er den Erben der Verheißung, und das bist du und ich, wir sind Erben seiner Verheißung, die Unwandelbarkeit seines Ratschlusses noch viel deutlicher beweisen wollte, mit einem Eid verbürgt. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost hätten. Hier sind wir wieder beim Tröster. Die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Nun, was heißt das? Wir lesen hier, Gott hat sich durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, hat er uns getröstet. Was sind die zwei Dinge? Das erste, womit er uns tröstet, ist sein Wort. Sein unveränderbares Wort. Gestern, heute, in aller Ewigkeit dasselbe. Die Bibel musste noch nie revidiert werden. Musste noch nie umgeschrieben werden. Ist in jeder Kultur gleich. Weil es das unveränderbare Wort Gottes an die Menschen ist. Und das zweite, wodurch Gott sich verbirgt, ist sein Charakter. Der Eid. Er kann bei niemand höher schwören als sich selbst. Er verbirgt sich mit seinem eigenen Charakter. So will Gott dich trösten und sagen, mein liebes Kind, ich sage die Wahrheit. Die zwei Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann. Gott ist kein Lügner. Er kann, übrigens, es gibt drei Dinge, die Gott nicht kann. Manche, wenn ich das sage, dann sagen die Leute gleich so, ein Blödsinn, Gott kann alles. Nein, Gott ist limitiert. Er kann nicht alles. Erstens, er kann nicht lügen. Er kann es nicht. Er ist unfähig dazu. Das zweite, was Gott nicht kann, er kann nicht lernen. Kann er nicht. Von wem und wovon? Und das dritte, was Gott nicht kann, er kann dich nicht zwingen, ihn zu lieben. Denn es ist eine Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen. Und er kann dich nicht hineinzwingen. Denn er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. In seinem freien Willen. Die Geschichte, die ich im Rundbrief geschrieben habe, möchte ich noch mal kurz vorlesen, denn die hat mir so vor Augen geführt, was es bedeutet, dass Gott sich mit seinem Charakter verbürgt hat. Eine alte Frau, ich habe es vom Englischen ins Deutsche übersetzt, eigentlich vom Schottischen, weil es war eben in Schottland und die haben ihr eigenes Englisch. Ich habe einiges gar nicht verstanden, aber ich habe ihn Billy Strachan gefragt, der kommt immer, der ist ein Schotte. Der hat mir das dann erklärt, was das Wort heißt. Eine alte Frau, bekannt als alte Nannel, Old Nanny, lebte allein in einer Hütte in Schottland und sie war arm und an das Bett gebunden, jedoch war sie reich im Glauben. Und ein junger Pfarrer besuchte sie regelmäßig, eher deshalb, weil er viel von ihr lernen konnte, als das, was er ihr hätte geben können. Und einmal versuchte er, den Glauben der Nannel zu prüfen und fragte sie, nun Nannel, nehmen wir einmal an, dass dich Gott trotz all deiner Gebete und Vertrauen und Glauben in ihn letztlich doch nicht annimmt. Was machst du dann? Und die alte Frau stützte sich auf ihren Ellenbogen, schaute den jungen Mann in die Augen und sagte, du bist auch noch nicht allzu weit gekommen in deinem Leben. Warum sollte Gott mich verstoßen? Gott selber wäre dabei der größte Verlierer, wenn er mich verstoßen würde. Das alte Nannel würde ihre Seele verlieren, das stimmt, und das wäre ein schmerzlicher Verlust. Aber Gott würde seinen Charakter verlieren. Denn Gott weiß, dass ich meine Seele, mein ganzes Leben, meine ganzen Hoffnungen allein auf sein Versprechen gebaut habe. Und sollten die gebrochen werden, dann würde wohl das ganze Universum vergehen. Denn dann wäre Gott ein Lügner. Damit will Gott uns trösten. Sag, weißt du, ich habe dir ein Wort gegeben. Glaubst du es? Und wenn du es glaubst, brauchst du keine Angst zu haben. Denn Gott ist kein Lügner. Gott will uns trösten mit seinem Wort und darüber hinaus mit seinem eigenen Charakter. Er sagt, ich stehe hinter meinen Versprechen. Und wie Nannel gesagt hat, wenn ich nicht bei Gott sein werde, das wäre ganz schlimm, denn dann würde Gott seinen Charakter verlieren. Wisst ihr, manchmal fragen wir Christenkinder Gott um Hilfe. Hilf uns doch. Und wisst ihr, was Gott oftmals sagen muss? Liebes Kind, ich kann dir nicht helfen. Denn ich habe dir bereits alles gegeben, was ich geben kann, nämlich mich selbst, meinen eigenen Sohn. Und darüber hinaus habe ich nichts mehr zu bieten. Ich bin bankrott. Ich habe alles gegeben. Und wenn dir mein Sohn Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes nicht genügt, dann muss ich passen, ich habe nichts mehr. Das ist die Fülle, in der wir leben können in Christus, wenn wir ihn und sein Wort ernst nehmen. In einer anderen Geschichte wurde ein Jude gläubig an den Herrn Jesus durch seinen Gärtner. Er hatte einen Gärtner und als der Gärtner schwer krank wurde, lag im Bett und der Doktor kam ins Haus und dann sagte der Doktor zu diesem Gärtner, der schwer krank war, hat er gesagt, dein Leben ist in höchster Gefahr. Und dann hat der Gärtner sich aufgerichtet und hat den Doktor angeschaut und hat gesagt, wie kann das sein? Wie kann mein Leben in Gefahr stehen, wenn Gott mein Vater ist, Jesus mein Retter und Himmel meine Heimat? Ich verstehe dich nicht. Darauf ist der Jude gläubig geworden. Wisst ihr, wir bezeichnen uns oft als gläubig, aber glauben wir wirklich? Und er tröstet dich und mich in unserem Leben, da wo wir stehen, egal wie schwer es in deinem Leben ist, egal wie leicht es ist. Du brauchst Gott in der Leichtigkeit, du brauchst Gott in der Schwere. Du brauchst Gott im Reichtum, du brauchst Gott in der Armut. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein in Christus. Egal, ob ich arm bin oder reich, ob ich genug habe oder zu wenig, ob ich im Gefängnis bin oder im Ballast. In beiden Plätzen musst du Genügsamkeit lernen in Christus. Denn weder der Ballast und Reichtum macht dich glücklich, noch macht Armut und ein altes Haus dich glücklich. Nicht das Hütchen auf der Alm macht dich glücklich,
auch nicht das Schönbrunn Wien. Wenn du in einem von diesen beiden wohnst, musst du darin lernen, in Christus deine Genügsamkeit zu finden. Wenn du ihn immer alleine finden wirst. Wollen wir noch beten? Vater, ich danke dir so sehr, dass du nicht nur der Trost Israels bist, sondern der Trost der Nationen geworden bist. Durch deinen Sohn Jesus Christus. Und dass du uns treffen und trösten möchtest, da wo wir sind. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich selbst gegeben hast, uns zum Trost. Dass du der Seelsorge bist. Und ich bete, dass wir lernen, Menschen auf dich hinzuweisen, von uns loszubinden und auf dich hinzubinden. Denn du kannst alleine die Nöte der Herzen befriedigen und in rechter Weise sie führen. Vater, hab Dank für deine so große Liebe, die du uns erwiesen hast in deinem Sohn Jesus Christus, wo du uns alles gegeben hast, das du hast, damit du uns retten kannst. Amen.